Also mein letztes Paper ging genau um diese parasozialen Beziehungen und Lernen. Und was da halt tatsächlich spannend ist, also es gibt andere Paper, die gezeigt haben, okay, das erhöht den Lerneffekt. Und bei mir kam jetzt auch nochmal speziell heraus, das ist halt auch ein Motivationsfaktor. Ja. Also wenn ich eine höhere parasoziale Beziehung habe, kann das durchaus einen nicht riesigen, aber zumindest einen Effekt auf die Motivation haben, was ja langfristig auch super relevant ist fürs Lernen.
Hi zusammen, ich lade mal wieder ein zum Bildungstalk und es gibt wirklich viel zu besprechen heute. Jakob Botton ist da zum zweiten Mal. Und warum wir jetzt beide lachen, darauf komme ich gleich. Das hat auch mit Fehlerkultur zu tun. Erstmal Jakob, hi.
Hi.
Und lieben Dank, dass du wieder da bist. Du
hast gesagt, du würdest auch ein drittes Mal kommen.
Es war vielleicht ein Zeichen, ich setze nochmal an. Irgendwo steht natürlich bei Wikipedia YouTuber. Ich finde aber Science-YouTuber viel cooler. Moderator, Wissenschaftsjournalist. Eigentlich habe ich mir jetzt sogar aufgeschrieben in der Recherche. Eigentlich bist du auch Speaker. Also ich habe mir wirklich zwei Vorträge angeguckt. Ist halt super interessant. Und du sagst, du bist jetzt, ich glaube, fast am Ende. Du promovierst ja. Und das Interessante ist einfach, es hat eben mit Videolernen zu tun. Ich habe wirklich noch mal mega viele Fragen. Und ich gucke mal, ob ich bei dem einen Vortrag jetzt richtig zugehört habe. Ein Tipp ist ja bei dir als Tipp Nummer 1 den Hook setzen und deshalb sage ich, Leute, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende heute hier dabei, ob als Zuschauerin, Zuschauer oder als Hörerinnen und Hörer. Denn glaubt mir, hier ist ein Mann vom Fach, der schon lange unterwegs ist mit einem YouTube-Kanal, der sich darauf fokussiert, ja, Science-Inhalte eben cool darzustellen, aber auch so, dass du echt Bock drauf kriegst. Ich habe gesagt, du bist eigentlich der deutsche Derek Muller, wer noch nicht kennt. Ich werde alles verlinken. Darüber werden wir sprechen, über meine Forschungsstudie, die du noch gar nicht so richtig auf dem Schirm hast und allgemein über das Thema natürlich jetzt dieses Jahr KI, was geht nicht, was sind deine Ansichten und womit steige ich ein? Siehst du dich als deutschen Derek Muller? Ist das okay?
Also es ist wahrscheinlich viel zu viel des Lobes. Es ist eine große Ehre. Ich finde, es ist für mich einer der größten Wissenschaftskommunikatoren ever. Und das ist tatsächlich ganz schön, weil da verbindet es sich ja auch. Auch er hat seine Doktorarbeit über Lernen mit Videos gesprochen.
Exakt.
Und ich habe vor so einem Monat ungefähr, ist mein letztes Paper online gegangen. Und da habe ich ihn noch zitiert. Deswegen, es passt irgendwie. Also der Typ ist grandios.
Ja,
und ich freue mich darüber.
Und wir hatten darüber gesprochen. Ich würde vielleicht auch sogar tatsächlich diese 6 Regeln durchgehen, die du in einem Vortrag erzählt hast. Vielleicht das super spannend finde, weil ja auch viele jetzt gemerkt haben, hey, das ist gar nichts Schlimmes, dieses Erstellen von Videos und es muss gar nicht immer sofort ein Lerneffekt sein, es kann ja manchmal auch einfach nur eine Inspiration sein, um zu sagen, hey, so cool kann Gravitation sein, ich weiß es nicht. Um die mal vielleicht noch mal durchzugehen, du sagst am Anfang Hook setzen, Auftakt, was heißt das?
Ja, im Endeffekt, also diese Regeln, die sollen ja dabei helfen, wie ich mein Wissen kommunizieren kann.
Ja.
Und das Erste, was man ja schaffen muss, ist, dass die Leute am Zuhören. Und da tun sich viele Leute schon schwer. Und das Spannende ist, also bei dem ganzen Thema geht es nicht mal nur um das Thema irgendwie Wissensvideos erstellen, sondern ich sage immer, diese Regeln, die helfen dir, wenn du ein Wissensvideo machen möchtest, aber auch, wenn du irgendwie einen Vortrag hältst oder eine Präsentation hast. Und auch, wenn du einfach nur eine E-Mail in deinem Unternehmen verschickst und irgendwie möchtest, dass die Leute checken, was du denen gerade vermitteln möchtest.
Krass.
Und auch da, also bei all diesen Punkten, ist halt immer das Wichtigste, erstmal die Aufmerksamkeit kriegen. Und das schaffst du, indem du diesen Hook, den Haken setzt. Auf Deutsch ist das irgendwie viel langweiliger, der Aufhänger. Und im Endeffekt geht es einfach darum, dass du ein Versprechen machst, hey, hier wird was richtig Krasses passieren, was dir auch was bringt. Also wie du es ja vorhin gemacht hast sozusagen, dass hier hoffentlich was Gehaltvolles bei rauskommt. Und dieser Hook ist entscheidend, weil der sorgt dafür, dass die Leute dranbleiben und sich das Ganze anhören. Und das ist tatsächlich auch was, also auf der einen Seite haben wir es gemerkt bei unseren Untersuchungen, auf der anderen Seite merke ich es aber auch einfach zum Beispiel in meinen Videos. Wir haben da ganz, ganz strikte Regeln. Wir machen 3 Hooks am Anfang, 3 Regeln, 3 Versprechen. Wir werden das, das und das klären. Und man kann wirklich sehen, als wir das angefangen haben zu machen, die Zuschauerbindung ist nochmal deutlich höher gegangen und wir haben echt jetzt so 60-70% Zuschauerbindung oder sowas, was schon echt saugut ist bei so Videos, die Leute sich oft abends und nebenbei anschauen, die dann aber doch gar nicht so unkompliziert sind.
Ich finde das super interessant, um das wirklich als, ich sag mal, positives Signal zu setzen, eben diese Kraft zu nutzen von Bewegtbild, das natürlich auch das dann teilen über Social Media. Also Social Media im Nutzen, hey, da sind nicht nur Katzenvideos und Beauty, Fashion und etc. Spaß muss auch sein. Wir hatten aber gerade noch überlegt, was wäre jetzt ohne Social Media? Ne? Wären wir jetzt glücklicher? Haben wir Zugang? Trotzdem sind immer noch Chancen da. Und jetzt diese Tipps eben mitzugeben, bevor wir weitermachen bei den Regeln. Ich habe mir gerade den Podcast angeschaut von Lex Friedman mit Mr. Beast. So, Mr. Beast, 130 Millionen Follower. Ich glaube, der größte YouTuber weltweit. 24 Jahre erst. Aber wie akribisch er in die Produktion geht. Und das jetzt gemünzt, ich will da halt tiefer reingehen, speziell Wissensformate zu erstellen. Weil ich glaube, das schlummert auch in Deutschland, auch bei Lehrkräften, großes Potenzial, die wollen und einfach nur Tipps brauchen. Ich glaube, das hatte ich beim letzten Mal schon gesagt, du müsstest ja eigentlich einen Anfragekatalog haben von Bund, Land, Schulen, Unis, was ich wirklich ernst meine. Wenn du natürlich auch begrenzt nur Zeit hast, vielleicht können wir es in so einer videoproduzierten Form auch eben so mitgeben. Und ich überlege auch im Nachgang so eine Summary zu machen. Das fand ich in deinem Vortrag auch gut. So, jetzt haben wir, was war da jetzt nochmal? Punkt 1, Hook setzen. Punkt 2, ist bei mir auch immer ein Thema Zielgruppe. Wen spreche ich denn jetzt gerade an? Hey, ich zum Beispiel jetzt möchte als Speaker auftreten. Okay, dann mache ich auf LinkedIn halt, was ist da meine Zielgruppe? YouTube, Mathe ist wahrscheinlich eher Schüler, Studenten. Sehe ich das richtig? Also das klassischerweise, was ist meine Zielgruppe?
Genau, also ja, ich glaube sogar, dass man, also ich meine, auf YouTube gibt es ganz viele verschiedene Zielgruppen. Mhm. Also je präziser du deine Zielgruppe einkreist, desto besser hast du auf der einen Seite schon einen Plan davon, was für ein Hook könnte ziehen, weil nicht jeder Hook funktioniert bei jeder Person im Endeffekt. Und auf der anderen Seite weißt du auch viel eher, was die Erwartungshaltung ist. Und diese Erwartungshaltung ist halt wirklich super, super entscheidend, weil das fängt dann an bei der Ansprache. Mhm. Also wie spreche ich die Person an? Wenn ich irgendwie ein Paper schreibe, muss ich natürlich ganz, ganz anders einen Schreibstil verwenden, als wenn ich irgendwie ein YouTube-Video mache oder eine Caption von irgendeinem Insta-Post oder sowas. Und das ist natürlich irgendwo trivial, aber das wird dann halt doch oft vernachlässigt. Und da ist das Schöne, es gibt einen ziemlich leichten Trick, den man machen kann. Und zwar so eine künstliche Persona erstellen. Also irgendwie sich überlegen, da ist Person XY. Ich gebe den Personen tatsächlich auch immer einen Namen, gebe denen Alter und schreibe sowas auf wie Hobbys. Und das ist no joke. Wir haben das am Anfang gemacht, als wir diesen Kanal gestartet haben und haben neulich auch nochmal geupdatet, unsere Person. Und damals haben wir so überlegt, was würde die Person denn gerne, was trinkt die gerne? Da haben wir so gesagt, Energy Drinks. Haben wir wirklich 2 Monate später haben wir ein Video über Energy Drinks gemacht und was auch die Gefahr von diesen ganzen Inhaltsstoffen da ist. Das Video ist durch die Decke gegangen und es gab also so viel Interaktion, hatten wir echt selten. Und alle Leute haben gesagt, ich trinke so und so viel Energy Drinks am Tag, ich muss mir, glaube ich, Sorgen machen und was weiß ich. Und also da hat sich nochmal gezeigt, wenn man das halt macht, man wird das A viel präziser machen, als wenn man einfach nur darüber spricht, unsere Zielgruppe, die interessiert sich wahrscheinlich für das und das, sondern wirklich versucht, sich so eine konkrete Person vorzustellen. Mhm. Und das kann einem wirklich massiv helfen bei all diesen Bereichen.
Müsste jetzt eine Lehrkraft sich jetzt überlegen, mache ich Content für Schülerinnen und Schüler? Ist es eher so? Oder mache ich Content für Lehrkräfte, praktisch Materialien erstellen? Also ist das so ein Gedanke?
Genau, das müsste man sich überlegen, was will ich machen? Und ich würde sogar behaupten, ich habe ja Lehramt studiert, ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Lehrkräfte gelernt haben, dass man ja sogar noch weiterhin geht und sich anschaut, was habe ich denn für einzelne Personen in meiner Personengruppen in meiner Klasse? Weil da gibt es ja auch wirklich massive Unterschiede, sind das Leute, also gerade Naturwissenschaften ist ja auch was sich immer ein bisschen schwer tut. Da gibt es dann Leute, die irgendwie eine intrinsische Motivation haben, einfach weil sie Mathe geil finden. Dann gibt es aber auch Leute, die einfach, keine Ahnung, sich total schwer damit tun und die brauchen dann einen ganz anderen Zugang dazu. Und ich glaube, je präziser man das einmal eingrenzt, selbst wenn es heißt, ich habe nicht eine Persona, sondern irgendwie drei, und wo ist die Schnittmenge davon, wo kann ich irgendwie diese Gruppen zusammenführen, desto besser kann ich im Endeffekt auch dann nachher meinen Job machen.
Drei finde ich auch wirklich richtig gut. Ich habe hier Vertrauen aufgeschrieben. Das ist für mich ist auch die Brücke zu kuratierter Content. Also wo muss man irgendwann mal gucken, wer fängt jetzt frisch an und weiß ich wirklich, stimmt das oder nicht? Ist das vielleicht, hat es auch mit Thema zu tun, wer der Fake, ich will es jetzt nicht Fake News nennen oder sowas, aber das ist ja wirklich ein dickes Brett in dieser Informationsflut, die da draußen ist, dem Creator oder wer da auch immer teilt, Vertrauen schenken, oder?
Ist das? Ja, also tatsächlich sind das sogar fast zwei Dinge. Also auch in dieser Keynote, ich sage dann immer dazu, wir beschäftigen uns jetzt mit dem Thema Vertrauen. Und es ist ganz wichtig, das ist nicht die Antwort auf die Frage, wie wir Fake News loswerden, sondern es geht wirklich darum, Vertrauen zu schaffen. Und der Hintergrund ist, die allererste Studie, die ich da im Rahmen der Doktorarbeit gemacht habe, da haben wir geschaut, haben wir die Leute ranken lassen. Was ist denen wichtig, wenn die Wissensvideos konsumieren? Und ich würde sagen, es ist gar nicht so verwunderlich, aber im Endeffekt kam halt raus an allerhöchster Prio über Videoschnitt, Videoqualität, Audioqualität und so weiter und so fort, war das Thema Seriosität. Also, dass die Leute das Gefühl haben, okay, ich kann diesem Video, dieser Quelle trauen. Und dann haben wir natürlich genauer wissen wollen, ja, wie erreicht man das denn? Wie schafft man Vertrauen? Und da hat sich dann gezeigt, okay, Top 1 Vlog sozusagen, der sich gezeigt hat, den Leute sich gewünscht haben, ist das Thema Quellenangaben. Quellenangaben sind ein super einfacher Weg, um Vertrauen zu schaffen. Wie gesagt, bei deinem Vortrag betone ich auch immer noch mal, das heißt jetzt natürlich nicht, dass etwas seriös ist, weil genau so ein Trick kann natürlich auch jeder Kanal, der irgendwie Blödsinn betreibt, nutzen. Aber allein die Tatsache, dass Quellen da sind, sorgt erstmal dafür, dass Leute mehr Vertrauen haben. Wie gesagt, es ist also da muss ich vorsichtig sein, weil ich habe immer Angst, dass mir das irgendwann vorgeworfen wird. Das heißt nicht, dass es keine Fake News sind. Ne? Also es kann auch richtig unseriös sein.
Deshalb ist es ja die Kombination aus mehreren Sachen. Ich kann ja nicht sagen, das ist der Punkt, das ist der Punkt. Selbst dann muss ich ja wieder in die Recherchearbeit gehen. Also jetzt einfach nur zu sagen, ja, da steht jetzt eine Quelle.
Oder? Ja, und ich glaube, vor allen Dingen ist es auch gar nicht der Punkt, wo ich da hinaus möchte. Also da ging es mir wirklich nur darum, weil Vertrauen ist halt wichtig, damit Leute Informationen überhaupt annehmen. Und da ging es mir einfach nur darum, wie kann ich Vertrauen schaffen? Und ob jetzt eine Person dann besonders seriös ist oder nicht, das hat an der Stelle sozusagen, das ist ein ganz eigenes Thema. Das ist ein super, super relevantes Thema. Aber das hat noch gar nicht so viel damit zu tun, wie ich meine Informationen kommuniziere. So.
Ich denke halt drüber nach, warum sollte man mir vertrauen jetzt? Ne? Also, das sind ja für mich, ist das aber schon eine Art, ich weiß gar nicht, ob ich es Medienkompetenz nennen soll, so ein bisschen Recherche zu machen. Weil du kannst ja auch ganz plakativ rangehen, der Daniel hat sein Studium abgebrochen, also würde ich ihm jetzt nicht trauen, weil er hat ja keinen Abschluss. Dann guckst du vielleicht, okay, er ist schon 10 Jahre dabei, ich gucke mir die Daumen nach oben, Daumen nach unten Rate an.
Gibt es ja leider nicht mehr.
Ja, war mal, okay, könnte ich noch gucken. Ja, aber das ist ja jetzt ein Thema, also was kann man dann machen? Dann guckst du dir aber die Kommentare an und dann ist es irgendwie so, das ist für mich auch so eine Chance, so ganz leicht Richtung KI zu gehen, so was ist KI und was nicht, so wie kannst du etwas messbar machen, dass diese Person jetzt erstmal mit wenig Daten erstmal, da ist jetzt eine intrinsisch motivierte Lehrkraft aus Bad Salzuflen, keine Ahnung, die fängt an, Physikvideos zu teilen. Warum sollte ich dieser Person vertrauen? Dann ist vielleicht die Angabe, ist seit 10 Jahren Lehrkraft dort.
Ja,
Und dann kommen mehrere Sachen. Also es gibt nicht die Pauschallösung, aber ich fand das Vertrauen finde ich schon echt
das ist super, super wichtig. Punkt. Und das ist so wichtig in der heutigen Zeit. Und ja, also ich glaube, das darf man auch irgendwie nicht so unter den Tisch fallen lassen. Also weil auch, das hat ja auch tatsächlich dann auch mit so Dingen wie einer Ansprache allein schon zu tun. Also wenn ich irgendwie mega flapsig die ganze Zeit auftrete, also ne, das kann beim Comedy-Kanal genau richtig sein. Und das heißt auch nicht, dass man super steif sein soll. Aber wenn ich zum Beispiel Wissenscontent mache und dabei die ganze Zeit einen Clown, also kann auch funktionieren, halte ich aber für, ich glaube, viele Leute würde das zum Beispiel dann abschrecken. So.
Punkt 4, Persönlichkeit.
Ja.
Ist ja ein bisschen, fließt das zusammen, wenn ich Vertrauen habe, ne? Also wem vertraue ich? Eigentlich vertraue ich meiner Familie, im engeren Kreis und jetzt haben wir auf einmal den Effekt, ich weiß nicht was, in dem Zusammenhang mit einer YouTuberin da, die kocht und dann besucht die eine und umarmt die, kennt die eigentlich nicht und du hast, ich meine, ich habe ja selber den Effekt, mit Mathe stehst du auf einmal auf der Straße, oder Klassiker gerade im Fitnessstudio hier, in Köln, Entschuldigung, und sehr höflich. Daniel Jung mit Mathe, ja, darf ich sie mal, tatsächlich, darf ich sie mal umarmen? Und du denkst ja.
Aber das ist, also das finde ich auch, das ist ein mega spannendes Phänomen, was wir schon ultra lange kennen, so seit irgendwie, seit den 60ern haben das Horton und Wohl damals so erforscht, diese parasozialen Beziehungen.
Also das war das Wort.
Unechte Beziehung sozusagen. Und auch, also. Ist halt total genial. Also Leute bauen eine Bindung mit mir auf und davor passiert sogar noch was anderes, was finde ich fast viel verrückter ist, parasoziale Interaktionen. Die Leute interagieren mit mir, obwohl wir ja nicht im gleichen Raum sind und auch gar keine richtige Interaktion stattfinden kann. Klar gibt es Kommentare und so, aber ich meine, das Ganze kommt aus einer Fernsehzeit, wo das sozusagen noch viel krasser war. Und ja, da hat sich echt gezeigt. Also die Leute bauen eine extreme Bindung auf und man weiß sogar mittlerweile auch ganz gut, was das so begünstigt. Und auf der einen Seite ist spannend, dass man dadurch, dass man das halt begünstigen kann, man durchaus auch steuern kann, wie stark ist diese Bindung. Und diese ganzen Influencer da draußen, die nutzen das wirklich massiv und die nutzen das leider, oder leider, keine Ahnung, ich will es gar nicht werten, die nutzen das oft, um Zeug zu verkaufen und das funktioniert halt super gut, weil man das Gefühl hat, wenn mir mein Kumpel Jeremy Fragrance mir dieses Parfüm empfiehlt, dann wird das schon stimmen.
Ich wollte nicht ansprechen. Ich habe ihn aber auf deinem Insta, glaube ich, gesehen. Hat er dir eine Frage gestellt?
Wir haben da, also Jeremy Fragrance und ich haben 4 Tage in Valencia
verbracht. Nicht ernsthaft.
Ja.
Wie war's?
Es war
anders.
Verrückt. Also wirklich dieser Typ. Ich finde ihn tatsächlich. Also ich
aber Hut ab, straight. Oder? So,
ja,
in den ganzen
letzten
Jahren durch mal von, also straight im Sinne von früh auf, Contentproduktion durch oder
ja, die Außenwirkung. Ich glaube, ehrlich gesagt, er verstellt sich auch wirklich nicht so sehr. Ja. Also es war wirklich echt, also ich hatte ihn vorher gar nicht so auf dem Schirm. Ich bin ehrlich gesagt da auch gar nicht so krass unterwegs in dieser Bubble. Und dann habe ich ihn da kennengelernt. Und es war halt wirklich, also der ist authentisch, so wie ich es dann nachher auch in den Videos gesehen habe dazu. Ja. Der ist ein bisschen crazy so. Der ist, was ich bei ihm spannend finde, ist immer, der hat sehr, sehr smarte Ideen immer, smarte Ansätze so. Und dann kommt etwas, was wirklich sehr, sehr seltsam ist, was das dann so ein bisschen wieder kaputt macht. Aber also der ist schon nicht doof. Eine Sache, die ich echt geil fand, die er mal gesagt hatte, wir kamen da an und dann so, boah, geil. Also es war so hier dieser Creator Summit oder wie es heißt. Also 4 Tage sind da 100 YouTuber international irgendwie zusammen. Keine Ahnung. Und dann meint er so, ja, voll geil hier, Creator Summit. Totaler Überfluss. Wobei, ist eigentlich auch gar nicht so geil. Und da musste ich sagen, ist ja smart. Also hat er ja wirklich reflektiert so, okay, dieser massive Überfluss, den wir hier eigentlich die ganze Zeit haben, wenn man ganz ehrlich ist, ist das für uns nicht gut, ist das für die Umwelt nicht gut und so. Und das war so was, wo ich dachte so, ja, also der, ich glaube, der ist wirklich, der hat sehr, sehr vielschichtig.
Wie gesagt, wir wollen ja auch keinen bashen, aber was ich halt interessant, ich versuche es jetzt zu projizieren, dieses, ich sag mal, von Punkt 3 Vertrauen zu Punkt 4 Persönlichkeit, positiverweise zu nutzen, um dann zu sagen, keine Ahnung, Wissen cool zu machen, auf Projekte aufmerksam zu machen. Ich habe gestern mit Talentförderung gesprochen, wir sind mit Chancenwerk im Austausch. Ich habe vorhin mit einer Stiftung gesprochen. Was kann man machen? Du hast ja auch die positive Seite, dass du dann sagst, ich vertraue derjenigen Person, die da im Internet macht, und jetzt lass uns doch zusammenarbeiten, speziell für den Bildungsbereich. Ich sehe halt eine große Chance auch, dass ein signifikanter Teil an Lehrkräften, die auch durch Corona, sage ich mal, positiv befeuert, gesagt haben, lass uns doch einen Teil unserer Zeit nutzen. Wir wollen weiterhin analog etwas machen, aber einen Teil wollen wir digital machen, weil wir dort eine große Möglichkeit haben, auch Wissen weiterzugeben, kuratiert, produziert, Vertrauen aufzubauen und dann auch dem drohenden, oder der Lehrermangel ist ja schon da, aber auch für die nächsten 10 Jahre, für, weiß ich nicht, 150.000 Lehrkräfte, da etwas Skalierbares mal hinzubekommen, um dem entgegenzuwirken. Das, die Chance sehe ich jetzt, die will ich ja mit fördern.
Ja. Bevor ich so abgeschweift bin, wollte ich nämlich auch noch was anderes sagen. Und zwar, also mein letztes Paper ging genau um diese parasozialen Beziehungen und Lernen. Und was da halt tatsächlich spannend ist, also es gibt andere Paper, die gezeigt haben, okay, das erhöht den Lerneffekt. Und bei mir kam jetzt auch nochmal speziell heraus, das ist halt auch ein Motivationsfaktor. Ja. Also wenn ich eine höhere parasoziale Beziehung habe, kann das durchaus einen nicht riesigen, aber zumindest einen Effekt auf die Motivation haben, was ja langfristig auch super relevant ist fürs Lernen.
Ja, und ist das nicht super, wo mich auch immer viele fragen, Daniel, siehst du, weiß ich nicht, Simple Club, Lehrer Schmidt, Dorffuchs, wen auch immer, als Konkurrenz? Ich sage, das habe ich ja schon immer vermutet, aber dass du sagst, hey, irgendwie scheint da etwas zu sein, warum man, Lernen ist ein emotionaler Prozess auch. So, und das heißt, wenn ich jetzt 4 Jahre in den letzten Jahrzehnten mit immer dem gleichen Lehrkraft nur davon abhängig, und jetzt könnte ich eben in dieses Internet gehen und bitte noch nicht von der KI alles rezeptartig und vorgeschlagen, sondern ich suche mir mal Derek Maller, Jakob Botton, Daniel Jung, wen auch immer aus und habe da diesen irgendwie so auch noch trotz der Ferne, in Anführungsstrichen, trotzdem immer noch diesen persönlichen Effekt. Das ist doch, ist doch mega. Das ist also,
also 100%. Ich glaube auch, das ist ein großer Vorteil. Gibt es ja auch hier Rat für kulturelle Bildung, hat ja auch so eine Riesenbefragung gemacht. Und da haben auch also gab es dann immer Kommentare, haben die Leute noch interviewt, die Schülerinnen und Schüler. Und die haben auch alle gesagt, ja, das Tolle ist, wenn ich was bei der Person nicht verstehe, dann kann ich mir das da nochmal anschauen und da nochmal. Also es gibt schon wirklich viele Vorteile.
Ja.
Und was du auch sagst, also ich meine, das ist ja auch kein Ersatz, sondern das ist ja wirklich so ein Benefit. Und das ist ja auch immer nur ein großer Benefit für diesen Frontalunterricht.
Genau, der Benefit und eigentlich das Auseinander, wie soll ich es nennen, dieses Aufdröseln von, es wird immer noch etwas Frontales geben, aber ich sehe es mehr so als Inspirations-Kick-Off, da ist immer noch eine Person, die erzählt mir, wisst ihr was, ich erzähle euch jetzt mal 10 Minuten etwas über die Faszination der Mathematik, wie sie in diesem, was ihr jetzt überall hört, Künstliche Intelligenz, wo das vorkommt, über neuronalen Netzen. Und dann gehst du in die Tiefe und dann sagst du, okay, wir haben über partielle Ableitung gesprochen, wir haben über Matrizen gesprochen, wir haben über, das und das, Statistik gesprochen. Jeder kann dann für sich in einen Strom gehen, hey, ich brauche noch da Hilfe mit Videos von dem. Und ein bisschen geht es da auch in meiner Forschungsschule drum, wo kann ein KI-basierter Lernassistent helfen, in dieser Informationsflut in deinen Strom zu kommen und dann aber auch wieder zusammenzukommen, zu sagen, okay, und heute nehmen wir uns mal ein Problem an. Okay, was weiß ich, wir wollen, keine Ahnung, Footballspiele analysieren, auf welche Daten, worauf muss man achten und etc. Also ich finde das super spannend. Aber irgendwie ist so gerade, dreht es so durch und ich finde einen guten Ablauf wichtig. Und ich glaube, das ist abhängig davon, dass wir nochmal das Internet so ein bisschen noch mehr flut mit guten, also nachhaltigen Inhalten. Die Jeremys und alle, die machen auch ihr Ding. Die sind ja auch akribisch in der Arbeit und sollen auch alle ihr Geld verdienen. Und ich fände es schön, wenn wir hier ein bisschen mehr Hype noch um Education-Inhalte haben. Deshalb weiter, Punkt 5. Visualisieren, emotionalisieren, habe ich mir aufgeschrieben.
Ja.
Zwar, ist es beide oder?
Das geht einher, so aus meiner Perspektive. Also, was der Hintergrund war, du wirst es wahrscheinlich bestätigen können, wir sind unfassbar schlecht, wenn es um Intuition und Zahlen geht. Mhm. Und sozusagen, auf der einen Seite können wir uns oft schlecht was darunter vorstellen, was das denn bedeutet. Und auf der anderen Seite können wir uns das auch schlecht merken. Das ist nicht so einfach für uns. Und da ist natürlich die Frage, wie kriegt man das hin, dass man das so ein bisschen aufbricht. Und das Beispiel, was ich da in der Keynote behandle, da war ich, also ich habe letztes Jahr so eine Doku gedreht und war da beim Orca-Kraftwerk. Das ist so ein riesiger CO2-Sauger, der das CO2 aus der Luft zieht, also mit Wasser vermengt, das ist dann so ein riesen Sprudel-Streamer, so ein Solar-Streamer im Endeffekt. Das Wasser wird nach unten in den Boden gepumpt und weil das so Basaltgestein ist, reagiert das da unten, wird zu Stein und CO2 ist da unten im Boden gespeichert. Geniale Technik, wirklich auch ziemlich faszinierend, so was dahinter steckt für Ideen, das ist ja wirklich grandios. Und das ist so die größte Anlage und die kann 4000 Tonnen CO2 im Jahr aus der Luft
ziehen. Was heißt jetzt 4000 Tonnen CO2? Große Zahl erstmal.
Es ist eine große Zahl und ich frage dann auch immer so, wer glaubt denn, wie viel der CO2-Ausstoß von wie viel Deutschen ist das? Und dann zähle ich so runter, 100.000, 10.000 und so weiter und so fort. Am Ende kommen wir raus, dass es so roundabout 350 sind. Und das ist halt irre, das ist die größte Anlage der Welt. Und das ist aus vielen Perspektiven, finde ich es wichtig, dass man deswegen Zahlen visualisiert. Mhm. Und zwar auf der einen Seite natürlich, weil sonst kann man sich voll verarschen lassen. Also dieser CO2-Sauger wird leider Gottes nicht unser ganzes CO2-Problem lösen. Das wird relevanter und wichtiger werden. Also allein schon auch, weil wir gewisse Emissionen einfach nicht komplett wegkriegen, im Bereich Ernährung zum Beispiel. Aber, das ist das eine, ich kann es damit einordnen. Das andere ist aber wirklich, ich kann mir das dadurch viel besser merken, weil ich damit jetzt, also gerade wenn man das so aufbaut, ich erzähle dann immer diese Geschichte, dann habe ich eine Emotion damit verbunden. Und ich habe auch gleichzeitig ein Bild vor Augen. Also 350 Leute ist so ein Hörsaal ungefähr, voll mit Menschen. Das kann das Ding einspeichern. Und ich glaube, dass das halt wirklich sowas ist, was man, wenn man über abstrakte Dinge spricht, und das muss ja jetzt nicht nur Zahlen sein, sondern das kann auch irgendwie, ich komme aus der Physik, wenn man sich da irgendwie die Quantenphysik anschaut, da arbeitet man auch immer mit irgendwelchen Visualisierungen, mit irgendwelchen Bildern, die man versucht im Kopf zu erzeugen, weil es sonst einfach so unglaublich schwer greifbar für die meisten Menschen ist.
Und hier denke ich an, ich glaube sogar, es war auch von Derek Muller ein Video, das hat den knackigen Titel Why ich glaube, Why YouTube Will Revolutionize Education. Es wird jetzt nicht YouTube sein, aber worum geht's? Es geht darum, wir hatten mal den Buchdruck, war super. Er hat das Wissen in die breite Masse gebracht. Ne? Vorher war es elitär, so, und jetzt können wir es halt irgendwie skalierbar machen in Textform. So, dann hatten wir irgendwann die Möglichkeit Motion Picture. Ja, super, ist halt statisch und ist ein Bild. Dann hatten wir Radio. Ja, wir können ja überall ein Radio hinstellen und den Tutor nach Hause bringen. Da fehlt aber das Visuelle. Dann kam Fernseh, Bildschirm, eigentlich visuell, aber wir wissen ja, wo das Fernsehen hingeführt hat. Dann kam Computer, und jetzt kommt irgendwie viel zusammen, Internet, und dass eigentlich jeder sein eigener Produzent werden kann, weil es nicht mehr so abhängig ist, dass ich für Hunderttausende von Euros mir ein Studio buchen muss, sondern Menschen, die wissend sind und das weiter transportieren wollen, haben eigentlich für wenig Geld jetzt die Möglichkeit. Aber es eben nicht nur in Tonspur, weil indem ich dir jetzt gelauscht habe, sage ich mir, ich brauche dazu Bilder, und zwar Bewegbilder. Ich möchte das sehen und ich möchte es erklärt bekommen. Und das hat er in diesem Video, was ich auch verlinken werde, erklärt. Salman Khan hat mal ein Video gemacht, Let's Use Video to Reinvent Education, wo dann alle jetzt, wenn sie das hören, er sagt halt, das sagtest du ja vorhin auch am Anfang, so additiv, also was kann ich damit machen? Also danach such ich auch in der Studie, wie kannst du es irgendwie schaffen, dass du, ich merke das jetzt schon wieder, wenn ich bei gewissen Themen auch aktiv ja ins Internet gehe und mich nicht bedruckt tanken lasse von dem Algorithmus, wie kommst du in einen Strom, wo der irgendwie ein Lernassistent sagt, das und das Video könnte dich unterstützen zum Verständnisprozess. Also das finde ich super spannend, und am Video finde ich es immer noch, es hebelt halt eben die zeitliche Ressource, dass du jetzt zum Beispiel nicht sagen könntest, ich kann 24/7 live Fragen beantworten, aber ich kann aufgenommenerweise helfen. Und ich weiß nicht, welche Sequenz aus deinen 38 Minuten Vortrag vielleicht helfen einem die Zusammenfassung von den 6 Punkten einfach am Ende. Und das ist irgendwie so ein bisschen so, wo ChatGPT jetzt gerade irgendwie schön textbasiert was macht. Gehen die auch in Videos? Wie kann ich aus Videos Sequenzen machen? Weil dieses Visualisieren und dadurch Emotionalisieren, das sagen mir ja auch viele, wir haben uns zwar nie gesehen, Daniel, aber du bist irgendwie wie ein Buddy für mich. Also, ja, weil irgendwie Bizeps reingehalten, gelächelt in die Kamera, irgendwie war da was. Ne? Und ich habe jetzt gar keinen konkreten Punkt, aber ich wollte das unterstützend sagen, dass das eben so wichtig ist. Und dafür, für mich ist da Bewegtbild eben super spannend und Videoform. Und wir hatten vorhin drüber gesprochen, vielleicht bevor du was sagst, noch reingeschmissenerweise, kann man das noch verkürzen auf Shortform? Da sage ich so, wuh, also 15 Sekunden, irgendwo ist auch Schluss, oder?
Oder nicht? Ja, also ich glaube auch, dass, also gerade wenn es um komplexe Zusammenhänge geht, wird es irgendwann utopisch, unrealistisch. Was ja wirklich sinnvoll ist, dass du die Videos irgendwie unterteilst in kleinere Parts. Ich glaube, Brain war das mal, der gesagt hat, so 5 Minuten ist eine gute Länge. Dann hat man irgendwie die Aufmerksamkeit, man hat die Möglichkeit, ein Thema zu behandeln. Und was halt auch ganz wichtig ist, und da kommt das so ein bisschen auch mit, was du meinst, mit warum braucht man da KI zum Beispiel? Naja, man kann dafür sorgen, dass das so ein bisschen interaktiver wird, weil das ist tatsächlich die größte Schwäche im Endeffekt vom Videolernen, dass es nicht so richtig interaktiv wird. Es gibt so ein paar Möglichkeiten. Derek Mahler hat das auch wieder sehr, sehr genial gemacht mit seinen, was schätzt ihr, ist es A oder B, das oder das Video anklicken und hat damit wirklich die Möglichkeit gegeben, den Leuten sich selber mal zu überprüfen, weil, das ist ja auch Teil seiner Studie gewesen, ein großes Problem ist, wenn man einfach nur die richtige Antwort vorträgt, dann führt das dazu, dass die Leute wenig davon behalten, weil sie sich nicht, also sie haben nicht diesen Aha-Moment, sie müssen sich nicht irgendwie, müssen nicht ihre Fehlvorstellungen auflösen. Und das Spannende ist aber, in den Interviews, die er dann geführt hat, ist, dass, wenn man denen einfach nur die richtige Antwort gegeben hat, haben die zwar keine Punkte danach irgendwie zusätzlich gemacht, also war kein Lernzuwachs mehr oder weniger messbar, aber die hatten alle das Gefühl, sie haben es gecheckt. Während bei diesem Dialog, den er als zweite Variante gemacht hat, wo es halt wirklich darum ging, Fehlvorstellungen aufzudecken, haben die Lernzuwachs gemacht, haben aber im Interview angegeben, dass es total verwirrend war und kompliziert. Und ich glaube, deswegen ist diese KI-Option eine spannende Sache, weil damit kann ich lernen, was für einen Wissensstand hat die Person und wo muss ich vielleicht nochmal rein, was sind mögliche Fehlvorstellungen und welche Videos kann ich vorschlagen, um das Ganze dann anzuregen. Und ich glaube, das ist schon so ein wichtiger erster Schritt, dass man das macht. Oder auch ein Quiz generieren.
Ja, da komme ich gleich nochmal zu. Genau, was sind jetzt wirklich Chancen? Also, und genau, wo greift es an? Das geht ja bis hin zu Problemidentifizierung. Wo ist eigentlich deine Lücke? Also aus der Mathematik gesprochen, es ist dann teilweise wirklich so, du bist im Studium und machst, keine Ahnung, Folgen und Reihen und bist bei der Taylor-Reihe. Und es geht darum, was ist eine Potenz? Das klingt jetzt, dann sagen viele, ja, was, Entschuldigung, eine Potenz. Also 2 hoch 3 ist doch klar, dann um die Basis, um der Exponent ist eben nicht klar. Und genau an der Stelle, das ist ja jetzt nicht druckbetankt, rezeptartig auswendig lernen, sondern um zu einem Verstehensprozess bei dem aktuellen, wo ich gerade bin, zu kommen, scheitert es an einer Wissenslücke. Und wie komme ich jetzt da drauf? Und ich weiß nicht, ob es schon eine Brücke ist zu Punkt 6, wo, glaube ich, auch, das hat auch der Neurowissenschaftler, der bei unserer Studie mit dabei ist, gesagt, eine wichtige, ist es schon eine Kompetenz der Zukunft, die Kunst, die richtigen Fragen zu stellen. Also ich habe jetzt bei Punkt 6 bei dir Fragen stellen. Das ist super spannend, weil wir ja, glaube ich, wir kommen gerade so in wir gucken den ganzen Tag Feed und lassen uns Druck betanken, aber wir gehen nicht rein und stellen Fragen. Ich weiß nicht, ich lasse dich jetzt mal reden, aber ich finde dieses Thema, also Fragen stellen, finde ich super spannend.
Ist meiner Meinung nach auch ein Schlüssel. Also Fragen sind in so vieler Hinsicht ein Schlüssel. Und es sind ja auf der einen Seite das, was ich gerade meinte mit Derek Muller, das ist genau das, woher das auch kommt. Also dieses, wenn man einfach nur die richtige Antwort gibt und das nicht mal hinterfragt, auch nicht fragt, warum ist denn das nicht so und so, dann wird man tatsächlich nicht so viel davon mitnehmen. Und ich glaube, was ja auch schön ist beim Fragenstellen, dass man die Möglichkeit hat, auch so ein bisschen zu steuern, in welche Richtung geht's denn und was interessiert mich mehr. Also wenn ich jetzt mir irgendwie was zum Thema Potenz anschaue, kann ich ja überlegen, möchte ich mehr über die Mathematik wissen, über die Geschichte dahinter oder auch über reale Anwendungsbeispiele. Und wenn ich die Möglichkeit habe, Fragen zu stellen, könnte mir so eine KI sowas zum Beispiel vorschlagen.
Das... und wie kriegt man jemanden dazu, selbst mehr Fragen zu stellen? Weil ich kenne das von unserer Plattform, dass teilweise dann, hier ist die Aufgabe, ich brauche die Lösung. Ich will es jetzt nicht Missbrauch vom Internet nennen, so, aber wo dann andere dann, hier ist die Lösung. Ne? Und am besten für einen Fünfer mache ich ja jetzt immer, also gibt hier immer noch eine Lösung. So, dahin zu kommen, zu sagen, stell doch mal eine Frage, so, worum geht's und so, das ist so das Rauskitzeln, ich weiß gar nicht, wie ich es verpacken soll, aber so, als Kind bist du ja nur, warum, wieso ist das so, Frage und dann stolperst du so nach vorne und irgendwie ist es, ich weiß nicht, nicht nennen, verloren gegangen. Andersrum, ich frage dich jetzt einfach, glaubst du teilweise, hat es damit zu tun, dass wir durch Social Media nur noch druckbetankt Watchtime haben, es so ein bisschen verlernt haben, die richtigen Fragen zu stellen? Was sind immer richtige Fragen? Oder?
Ach, ich glaube, verlernt auf jeden Fall nicht. Ich habe ja witzigerweise auch auf Instagram ein Format, das Frag Jakob heißt, wo die Leute mir die ganze Zeit einfach nur Fragen stellen und ich beantworte.
Du forcierst es ja aktiv.
Das ist genau, ich glaube, also das ist nämlich auch das, wo ich hin wollte. Ich glaube, was da zum Beispiel einfach der Clou ist, ich fordere die Leute auf dazu und ich trainiere die auch ein bisschen darauf, weil sozusagen, ich meine, jetzt kann es vielleicht 30 Folgen oder sowas mittlerweile davon und die Leute haben gecheckt, wenn ich hier so und so eine Art von Frage stelle und zwar nicht die Frage, kannst du meine Hausaufgaben machen, sondern irgendwas, was spannend ist, dann habe ich die Möglichkeit, Teil von so einem Video zu sein. Ich glaube, darauf haben die Leute Bock und ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein Clou ist und das gleichzeitig auch der Grund ist, warum das oft nicht funktioniert im Internet. Also auch so, keine Ahnung, manchmal, wenn ich irgendwie mit irgendwelchen Initiativen zusammenarbeite, sagen, ja, wir wollen hier noch so eine Instagram-Umfrage machen und dann, das sind unsere Fragen, die wir der Community stellen und dann gibt es manchmal Momente, wo ich denke, so, also entweder das ist gar keine Frage, so, ich check nicht, was ihr da irgendwie wissen wollt. Dann auch so Sachen, die teilweise irgendwie viel zu persönlich sind und ich glaube, was dann oft fehlt ist, also man muss ja auch animieren, dazu gute Fragen zu stellen oder die Leute gut zur Interaktion bringen und einfach nur zu fragen, ja, was wollt ihr wissen oder so, ist glaube ich oft noch nicht genug, sondern vielleicht eher mal so eine konkrete Richtung vorgeben, weil oft hilft das ja, wenn man Leute so ein bisschen einschränkt in sozusagen nicht stellt alle Fragen der Welt, sondern stellt mal Fragen hier rund um das Thema hier zum Beispiel ChatGPT oder so.
Genau, das ist, wir müssen noch auf, eigentlich sind es nicht 6 Regeln, sondern 7. aber das mache ich jetzt gleich als erstes und dann hinterher genau diese gerade ChatGPT-Hype-Sache. Wir sind jetzt gerade im Januar 2023. Lass uns gleich drüber sprechen. wie meine Vermutung ist, was dieses Jahr dadurch getrieben passiert. Aber eben noch zu dem, du hast es, glaube ich, eigentlich Punkt 7 genannt, Struktur. Weil ich komme ja von meinem Spruch, einmal Mathe-Vokabel erkannt, Gefahr gebannt, dann Struktur erkannt, Gefahr gebannt. Die große Chance eigentlich, wenn man Mathematik, ich sag mal so, rüberbringt, dass man sagt, natürlich brauche ich die PQ-Formel vielleicht so nie mehr in meinem Leben, aber das verpackt in, ich habe erkannt, wie die Struktur ist. Wir sind halt jetzt in einem Zeitalter, wo sich, oder wahrscheinlich wird es für immer so sein, wo sich in immer kürzeren Zeitabständen viele Dinge ändern, sich neue Strukturen ergeben und du sie erkennen musst und damit musst du halt umgehen können. Ja, so, und deshalb, ich weiß nicht, was du jetzt dann damit meinst, was kannst du jetzt nochmal sagen, dass dein eigentlicher Punkt 7 noch dazu kommt, nämlich Struktur?
Ja, Struktur, da geht es einfach darum, dass man die Leute nicht verliert. Also im Video, im Vortrag, im Laufe der Mail oder sowas. Und also ich komme immer damit ganz zum Schluss, weil ich sage, naja, warum habe ich denn, also ich sage nämlich am Anfang, es gibt 6 Regeln und dann sage ich, ich habe euch angelogen, es gibt 7 Regeln. Warum habe ich denn gesagt, es sind 6 Regeln? Naja, weil ihr damit genau die Struktur hattet, dass ihr wusstet, okay, jetzt sind wir bei Punkt 1, dann kommt Punkt 2, dann wisst ihr Halbzeit und ihr wisst, wenn es euch nicht gefällt, ich muss nur noch irgendwie 4 Regeln durchstehen, dann habe ich es geschafft. Und wenn ihr es spannend findet, wisst ihr, wo ihr euch gerade befindet und könnt nachher abzählen, okay, wenn ich diese 7 Regeln jetzt befolge, dann wird es mir wahrscheinlich einfacher fallen, mein Wissen weiterzugeben. Und das ist, also sozusagen, das ist sehr, sehr basic. Struktur ist immer sehr, sehr basic, aber gleichzeitig unfassbar kompliziert, weil damit man eine gute Struktur hat, muss man irgendwie immer Hilfen einbauen, dass die Leute nicht irgendwie auf dem Mittelweg irgendwie abschmieren oder sowas.
Hier fände ich jetzt zum Beispiel spannend, Thema Struktur. Ich habe es ja schon probiert zu sagen, okay, die mittlerweile knapp 3000 Mathe-Videos sind nicht einfach irgendwie da und sind irgendwie untereinandergereiht von 1 bis 3000, sondern wie kriege ich die denn jetzt zum Beispiel in eine Struktur? Okay, einen Teil davon können wir ja in die Playlist Bruchrechnung packen. So, dann ein anderer Teil ist halt Folgen und Reihen. So, und dann kann man ja wiederum die Playlisten nach Themen wiederum vielleicht auch kategorisieren, weil, ich sag mal, Bruchrechnung ist jetzt eher etwas, was man vor einer Reihe macht, weil eine Reihe für mich ein bisschen komplexer ist. Also packe ich es mal in, ich nenne es mal Schulstoff. Also, aber eigentlich müsste man ja überlegen, es gibt nicht das Wort Schule und Studium, sondern einfach, ich plumpse auf die Welt und will mich Wissen da machen. Und dann fange ich einfach an, Verhältnisse kennenzulernen und einen Bruch und dann gehe ich weiter. Und dann merke ich trotzdem, diese Struktur ist für den einen gut, der nächste sagt, ich hätte aber eine andere Anordnung der Playlist oder ich brauche nur diese 2 Videos. Der nächste sagt sich, und auch das ein bisschen in die Richtung von unserer Studie, sind es jetzt die kompletten 5 Minuten, weil die durchschnittliche Watchtime ist eigentlich 2 Minuten. Also passiert vielleicht der Aha-Effekt nicht in den kompletten 5 Minuten. Und jetzt bin ich schon wieder bei der Überlegung, die wir beide hatten. Es muss ja jetzt nicht die TikTok-Reels, YouTube-Shorts-Variante von 15 oder wenigen Sekunden sein. Aber wenn es dann jetzt wirklich von, du machst ja sehr viel auch, ich sag mal, wirklich so ein Thema wie Quantenphysik oder so, anschaulich darbieten. Und wenn es jetzt nochmal noch tiefer reingeht, um jetzt zu sagen, jetzt will ich aber auch wirklich alles nochmal verstehen, wo ist eine Sequenz, weißt du, worauf ich hinaus will? So dieses Herausziehen von, und kann man da jetzt sagen, jetzt möchte ich nicht 30 Minuten Vortrag von dir hören, das ist irgendwie so inspiring, dann möchte ich mir noch 2, 3 Videos à la Derek Muller oder von Breaking Lab angucken. Hey, richtig cool. Und ich habe jetzt gerade so Bock auf Quantenphysik. Jetzt möchte ich aber in die Tiefe gehen. Wo gehe ich jetzt hin? Weißt du, das finde ich so ein bisschen, da so ein bisschen, jetzt kommt ein Lernassistent und sagt, okay, du bist eher der stimmlich Veranlagte, der mit einer, ich sag jetzt mal, mit einer Frauenstimme, das sind ja jetzt alles Parameter, den besten Effekt hat. Hier sind Videos von Creator in XYZ und keine Ahnung, wir sind gerade im Brainstorming, wir machen gerade Das finde ich gerade interessant, weil so viele Creator mittlerweile auch wahrscheinlich auf TikTok und Co. sind, die auch Inhalte machen, wo du wirklich in die Tiefe gehst, das zu finden, ist gerade für mich mega schwer, weil dann ist eigentlich nur
Ja, das ist natürlich, also YouTube sagt ja auch immer, sie sind gern die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Hier TikTok und Co., das ist ja tatsächlich rein Algorithmen gesteuert. Also da suchst du ja nicht nach irgendwelchen speziellen Themen, sondern der Algorithmus sagt, was gut für dich ist.
Ja, ja.
Und ich glaube im Endeffekt, also auf der einen Seite glaube ich persönlich, dass man da sehr aufpassen muss. Also ich habe ja gerade schon so ein bisschen so kritisch geschaut, als du meintest, man da irgendwie Stimmen veranlagt oder sowas. Yeah. Da gibt es auch ein gutes Video von Veritasium zu, wo er halt sagt, so, ne, dieses mit dem visuellen Lernen, auditiven Lernen und so, eigentlich ist das eher unrealistisch, dass es wirklich so eine starke Veranlagung dazu gibt. Weil alleine, wenn man sich das Lernen anschaut, geht es ja auch darum, dass du auditiv und visuell kombinierst. Mhm. Da gibt es ganz, ganz spannende Studien, wo sie sich Animationen angeschaut haben. Und Animationen sind immer erfolgreicher, was das Lernen angeht, wenn das Auditive und das Visuelle sinnvoll miteinander verknüpft werden. Also eigentlich ist es schon, glaube ich, so, dass, also weil sozusagen, das sind auch unterschiedliche Areale im Gehirn wohl und die Leistung, die danach herauskommt oder das zusammengefügte Bild funktioniert besser. Und die haben halt mal auditive Sachen probiert, die haben mal nur Bilder probiert, ohne Audio dazu. Und da hat sich gezeigt, ja, okay, wenn man das verknüpft, ist eigentlich das Beste. Und deswegen weiß ich, also ich glaube, da muss man nämlich aufpassen, weil so ein Algorithmus dann schnell denken kann, ah, okay, die Person, die hört am liebsten irgendwie keine Ahnung, besonders tiefen Stimme oder besonders hohen Stimme oder sowas zu. Aber vielleicht liegt es an ganz anderen Parametern, weil so ein Video ja ultra viele Aspekte hat, die dazu führen können, dass die Person das gerne schaut. Ich glaube, der bessere Ansatz wäre jetzt gerade bei dem Thema, was du meinst, wie finde ich genau die richtige Länge und das richtige Video dazu, ist, dass man genau herausfindet, was will die Person denn gerade. Und können mir vorstellen, bei deinen Tutorial-Videos, dass, also die Leute haben das ja irgendwie in der Schule schon mal gehabt und kommen dann irgendwie auf YouTube und merken so, an der Stelle komme ich nicht weiter. Ich komme irgendwie, ich weiß nicht, wie jetzt der nächste Schritt ist. Und dann skippen die durch das Video und sagen, ja, da sehe ich, das hatte ich schon. Und jetzt geht's hier weiter. Das fehlte mir. Und ich glaube, das ist etwas, was entweder die Person selber raussuchen müssen oder durch geschicktes Fragen kann so eine KI zum Beispiel herausfinden, okay, wo hakt es denn bei dir? Und ich glaube, das ist eigentlich noch viel mehr der Weg. Also nicht zu sehr dieses, naja, ich habe jetzt analysiert, du guckst so, so und so, dann schlage ich mir mal das vor.
Das finde ich spannend. Das deckt sich eigentlich, ich habe mir jetzt ein Video angeguckt von einem Kurs. Ich rede da in Vorträgen auch oft drüber. Und alle sind immer verwundert, wie lange es ja schon zum Beispiel von Stanford oder MIT Kurse for free gibt, also komplette Kurse. Also und jetzt, ich sage jetzt gerade, bevor ihr euch jetzt weiterhin das komplette Jahr Druck betanken lasst, geht zu Thema Vertrauen. Ich bin ein großer Fan von Andrew Ng, der immer noch einen wirklich der besten Machine Learning Kurse hat Coursera mitgegründet, hat einen TED-Talk, einen frischen gerade draußen, kann ich nur empfehlen, werde ich auch verlinken, circa 11 Minuten, da geht es eher um die Demokratisierung von KI. Da spricht er davon, es gab mal eine Zeit, da konnten eben nicht alle lesen und schreiben und hatten nicht die Möglichkeit. Und jetzt können irgendwie nicht alle KI, es muss auch nicht jeder in die Tiefe Data Scientist werden, aber schon auch damit herumhantieren. Mhm. Also er gibt da auch ein Beispiel, dass eine kleine Firma sich jetzt nicht 10 Data Scientists leisten können, aber eher mit Landing AI ein Tool bereitstellt, wo du zum Beispiel, wenn du so Ausfallquoten hast, kannst du per Drag and Drop die Fotos reinhieven und die sorgen dafür zu gucken, wie du das detekten kannst. Also in a nutshell. Und ich habe mir vom MIT ein Video angeguckt, das ist tatsächlich Introduction into Machine Learning und dieses Thema, wie platzierst du überhaupt diese Parameter richtig? Also was ist, und da muss ich gerade dran denken, was ist vielleicht gar nicht sinnvoll, du baust es aber mit ein, und dann entwickelst du auf einmal einen KI-Lernassistenten basierend auf Stimmen, aber das bringt eigentlich gar nichts. So, das ist so, das finde ich mega spannend. Und vielleicht, um jetzt die Brücke zu schlagen zu ChatGPT, Hintergrund OpenAI, guckt euch den Hintergrund an, wie OpenAI zustande gekommen ist als Firma darüber, wie Microsoft eingestiegen ist und was jetzt gerade los ist. Es ist halt sehr, es ist faszinierend, wenn du mit rumspielst, aber man sollte so ein bisschen in die Tiefe gehen, wo kommt es eigentlich her? Was steckt dahinter? Was heißt es eigentlich? Wie ist es trainiert worden? Was ist die nächste Version? Jetzt wäre meine Frage an dich mal, was würdest du denn empfehlen, weil viele Lehrkräfte, keine Lösung, sondern was würdest du empfehlen? Viele Lehrkräfte überlegen sich jetzt, was passiert jetzt? Ne? Mhm. So ein Thema, machen Hausaufgaben noch Sinn und nicht? Mhm. Was würdest du denn empfehlen, damit umzugehen? Also, was würdest du jetzt machen? So als Lehrkraft. Du hast ja auf Lehramt studiert.
Ja, klar, nee. Also ich glaube, auf der einen Seite muss man immer aufpassen, dass man sowas nicht massiv überbewertet, weil da ist ja auch schon die Tendenz zu, und gerade wenn es jetzt sowas um Quellenarbeit geht und so, das wird, da wird es ja dann schon tatsächlich dünn bei ChatGPT. Und ich glaube, also das ist wirklich was, wo wir auch zu tendieren, und das liegt auch an diesen Medienberichten, die völlig ultra-hype sind. Ich habe auch super oft gelesen, ja, jetzt Google wird jetzt unnötig sein. Und dann denke ich mir immer so, naja, wahrscheinlich sind die da auch schon ziemlich weit. Also, irgendwie, das wird, glaube ich, teilweise, also, naja, keine Ahnung, irgendwie immer ein bisschen komisch, was dann da auch aufgebauscht wird. Auf der anderen Seite, na klar, das ist eine Lebensrealität, und ich glaube, man muss sich überlegen, ich bilde ja die Menschen aus, damit sie irgendwie im Leben langfristig klarkommen, damit irgendwie die Gesellschaft auch davon profitiert und all sowas. Also sagen, und dafür muss ich halt im Blick haben, wie wird wahrscheinlich die Lebenswelt von dieser Person aussehen. Und dann ist es gut, glaube ich, sich damit zu beschäftigen, sozusagen, was kann diese KI, aber vielleicht auch zu schauen, naja, was sind denn Skills, die ich meinen Schülerinnen und Schülern mitgeben kann, die darüber hinausgeht, weil das Wichtige bei Lernen ist ja, also klar, man lernt irgendwo auch mal Rezepte, wo man dann weiß, okay, jetzt muss ich das, das und das machen, und dann kommt das richtige Ergebnis raus. Und viel entscheidender, gerade im Bereich Naturwissenschaften, ist ja, dass ich mitgebe, wie kann ich mir sowas beibringen? Wie kann ich Probleme zerstückeln in kleinere Probleme und dann auflösen? Und das sind die Skills, die super, super relevant werden in Zukunft. Und das ist auch was eine KI uns so in der Form wahrscheinlich erstmal nicht abnehmen kann. Deswegen, also ich glaube, dass man dadurch vielleicht sogar noch besser jetzt in den Fokus rücken kann, was wirklich entscheidend ist. Also nicht mehr dieses, hier ist ein Rezept, weil das kann irgendwie ein Computerprogramm für dich mittlerweile machen. Müsste wahrscheinlich nicht mal eine KI sein, die das kann, sondern kann auch ein recht stupides Programm wahrscheinlich viele, also hier Thema Auf- und Ableitung und sowas, da war bei mir im Studium, gab es schon irgendwie Internetseiten, wo man sowas sehr gut machen kann. Aber das hat mir am Ende in der Klausur wenig geholfen, weil da sah die Aufgabe ganz anders aus, und es ging mehr darum, sozusagen die Zusammenhänge zu verstehen.
Und ich finde das halt so faszinierend. Ich finde es halt eben interessant und dann auch eben gut, dass es jetzt so auf dem Schirm ist. Aber im Prinzip ist es ja schon sehr lange auf dem Schirm. Im Prinzip ist es schon seit 40, 50 Jahren auf dem Schirm. Dann gibt es dann zwischendurch einen KI-Winter. Mhm. Jetzt ist halt in den letzten 5 bis 10 Jahren schon viel passiert. Jeder, der in die Tiefe gehen möchte. Und das empfehle ich immer. Ich sage dann immer, so passt mal auf. Es ist halt jetzt Thema. Dann jetzt mal wieder weg von der Druckbetankung. Beschäftigt euch doch mal damit. Was ist überhaupt Intelligenz, wäre für mich jetzt die Frage, bevor man überhaupt über künstliche Intelligenz, das sagt zum Beispiel ein Neurowissenschaftler, auch der bei uns mit dabei ist, also wir sollten vielleicht erstmal verstehen, wie unser Hirn so wirklich tickt, was ja heute, bis heute noch nicht in die Tiefe erforscht ist, dass wir mit wenig Aufwand so viel machen können. So, und jetzt, dann dröselt man das auf, was ist über die Jahre passiert und warum ist eben, was sind diese Neural Nets, also was ist die Kraft da auf einmal, worauf basiert eigentlich ChatGPT, was hat OpenAI eigentlich noch, was geht, und vor allen Dingen, dem stimme ich auch eben so Rezeptartiges, so, ich denke jetzt zum Beispiel, deshalb sage ich auch allem immer, dann testet das doch mal, macht da mal was mit, so, Lehrkräfte, macht es mit den Schülern gemeinsam, verbietet es nicht, ja klar, wenn du jetzt eine Hausaufgabe aufgibst, eine Kurvendiskussion konnte auch Wolfram Alpha schon, auch schon vor 5 Jahren. Das ist nichts Neues. Und die konnten es vor 5 Jahren schon besser. Testet doch mal. Und dann seht ihr auch, für Coder zum Beispiel, wenn jetzt ein Coder einen 130.000 Zeilen Code noch mal checken muss, weil irgendwo ein Bug ist, dann sage ich doch danke, dass durch diese KI das schneller geht. Dann kann ich nämlich kreativ was Neues machen und den Code erneuern. Jetzt könnt ihr natürlich die Thema Fragen stellen. Jetzt könnt ihr die Frage stellen, ja, dann lass doch ChatGPT irgendwas Neues machen, und dann bist du wieder dabei, ja, aber wie erschaffst du denn Neues? Und dann, das ist es eher jetzt so eine Frage, einfach machen im Prozess, anstatt zu philosophieren, was ist, und wir sind immerhin jetzt in einer Neugestaltung auch der Hausaufgaben, von was sind eigentlich Hausaufgaben? Also was soll es jetzt noch bedeuten, wenn du Hausaufgaben aufgibst, macht Seite 10, Aufgabe 1 bis 4, jeweils A bis F. Manchen tut es halt gut, etwas zu machen, aber warum, jetzt die Frage, solltest du es machen? Warum solltest du Fähigkeiten, warum sagt sich einer, ich bin aber schon nach 2 Aufgaben fertig? Und das ist jetzt, also du siehst, wir sind im Thema, und deshalb ist das gerade ein Aufschrei, gerade auch in der Lern- und Lehrwelt. Und ich glaube, es gibt auch hier jetzt wieder keine Lösung, aber testet doch bitte, macht doch, macht doch was damit. Also meldet euch an und diskutiert damit, dann sind wir nämlich schon bei einer Fähigkeit der Zukunft, diskutieren lernen, Probleme angehen. Denn die großen Probleme der Zukunft wird jetzt nicht OpenAI lösen mit einer Allerwelts-KI, sondern da werden schon wir Menschen mit, wir kommen zusammen und nehmen komplexe Dinge an und kommen auf die Lösung. Aber macht was damit.
Es ist halt einfach auch, es ist ein Werkzeug, ne?
Ein Werkzeug.
Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, da hatten wir vorhin mal so drüber gesprochen, als es darum ging, so, ja, soll man jetzt eigentlich hier TikTok und Instagram, macht das Wissenscontent überhaupt Sinn? Eigentlich ist diese Frage so ein bisschen irrelevant, weil KI gibt es, KI wird genutzt und KI wird immer relevanter werden und einfach zu sagen, na, ich will mich damit nicht auseinandersetzen oder sollten wir das verbieten, wird uns nirgendwo hinführen, weil, also da muss man auch ganz ehrlich sein, da gibt es andere Länder, die werden das vorantreiben und eigentlich ist es jetzt umso wichtiger, dass wir viel Power da reinbringen, viel Knowledge uns irgendwie aneignen, weil sonst werden die Regeln in China gemacht, in den USA gemacht und wir können nicht mitspielen. Ja. Und das ist halt wirklich bei allen Punkten so, also es gibt so Diskussionen, die sind manchmal echt ein bisschen unnötig, weil die Dinge sind schon längst Realität und man versucht, die so ein bisschen wegzu.
Ja, das finde ich auch, ist schon längst Realität. Jetzt fällt mir gerade schon wieder ein, ich habe mal mit Konrad Wolfram, Konrad Wolfram, einen Talk gehabt online und da haben wir darüber gesprochen, musst du denn wirklich in der Klausur 2 Stunden lang eine komplexe Stammfunktion handschriftlich machen? Mhm. Kannst du in der Zeit als Mensch mit dem, was du hier oben drin hast, diese Wunderwaffe nicht andere Dinge machen, weil du hast doch den Weg verstanden, dass du die Struktur erkannt hast, dass es hier, was weiß ich, eine Kombination aus E und LN ist, whatever, und ich kenne die Struktur, aber dann lass doch den Computer die Rechenarbeit machen, anstatt selber diese Zeit zu, in Anführungsstrichen, vergeuden, weil du es ja kannst. Und das ist so, wo kannst du eben überflüssige Dinge irgendwie wegkriegen und dann KI-gestützt eigentlich Zeit dir verschaffen. Und das ist für mich auch die Projektion auf, anstatt rezeptartig auswendig zu lernen, um es in Klausuren auszuspucken, finde ich, ist doch jetzt mit der Kombination aus Content ist da in Form von Videos, in Form von Materialien. Können wir da nicht irgendwie das nutzen, in Kombination mit Überlegungen, wie KI helfen kann, dich Wissen dazu machen, um Freiräume zu schaffen, um dann mit interessanten Personen vor Ort, keine Ahnung, die so weiß ich nicht, Quantenphysik cool zu machen und darüber zu diskutieren, keine Ahnung.
Ja, das ist natürlich, also ist eine gute Frage, aber auf der anderen Seite denke ich, naja, also so Klausuren, in Deutschland habe ich auch das Gefühl, ein ganz, ganz komisches Verhältnis dazu, weil es immer so um, das ist eigentlich was Böses, was Schlimmes, deswegen würde es meiner Meinung nach auch voll Sinn machen, wenn jetzt das nicht irgendwie von den Lehrkräften kommt, sondern wenn es irgendwelche öffentlichen Systeme gibt, worüber Klausuren gemacht werden, damit die Person da bei mir im Klassenraum hier mein Buddy ist und nicht irgendwie im Endeffekt der Feind. Und eigentlich soll die Idee dahinter sein, dass es mir hilft, zu überprüfen, was kann ich, was kann ich nicht. Und ich glaube, da ist es schon nicht so ganz irrelevant, weil auch sowas wie irgendwelche Funktionen lösen. Ich weiß noch so, bei mir im Physikstudium, ich habe auch oft geflucht, so über, warum muss ich jetzt den Scheiß hier machen, warum muss ich mich irgendwie durch Sachen quälen, die man theoretisch irgendwie nachlesen kann, wo es Programme gibt, die das irgendwie für einen machen können. Aber am Ende sind das ja alles Bausteine, die man braucht, um Dinge tiefer zu durchdringen. Was jetzt nicht heißt, dass irgendwie jede Hausaufgabe oder jede Klausuraufgabe sinnvoll ist. Aber ich glaube, was man auch nicht, also Lernen ist jetzt auch nicht komplett ohne Energie möglich und kann nur irgendwie immer leicht und locker gehen. Deswegen, ich glaube, es ist schon auch wichtig, dass es so Klausuren gibt und so. Wahrscheinlich ist ein bisschen die Frage, wie kriegt man da so ein Gleichgewicht hin, dass man das Tool nutzen kann, aber gleichzeitig auch versteht, was das Ding macht, weil einfach nur blind zu verwenden, dann kann ja auch irgendwann keine Innovation mehr stattfinden, wenn ich gar nicht weiß, na, wie funktioniert das Tool und was kann es vielleicht noch, außer diese eine Aufgabe, wo ich gelernt habe, das kann es lösen, lösen.
Was ich noch spannend finde, ist, wenn wir heute nicht lösen, aber ich habe ja auch das Thema Bildungsgerechtigkeit, Chancengleichheit hoch aufgehängt und ich weiß gar nicht, ich hatte jetzt letztens eine Diskussion, was passiert jetzt? Natürlich alles immer for free und jeder kann es umsonst nutzen. Ne? Wir wissen ja, umsonst, irgendwo mit Zahlen war. Ne? Und ich sag mal, OpenAI freut sich jetzt, ne? Hat irgendwie in ein paar Tagen 1 Million Nutzer drauf. Das ist ja wahnsinnig, die natürlich das Ganze wieder trainiert haben. Ne? Deshalb finde ich spannend zu verstehen, ja, wir trainieren jetzt das, was da hinten ist und machen es besser. Und was passiert denn jetzt, wenn es irgendwann 10er kostet? Ne? Wer kann es sich wieder leisten? Weil jetzt sagen sie, ich mache hier einen 10er im Monat, um dann mit ChatGPT das und das zu machen. Ja, ein 10er im Monat ist für manche eben utopisch. Und wo gehen wir dann jetzt hin? Und wie können wir es eigentlich allen zur Verfügung stellen? Und was passiert jetzt gerade? Ich finde das einfach spannend. Und deshalb umso wichtiger, dem Unterricht Freiräume zu geben. Ich meine, ich muss jetzt wahrscheinlich nicht mit dem 7-Jährigen über die Auswirkungen von KI in der Zukunft sprechen, aber in der Oberstufe sollte ich jetzt zumindest Freiräume schaffen, um in die Diskussion zu kommen, weil wir es nicht lösen werden. Ich wollte es nur mal reingeschmissen haben, weil es passiert halt immer so schnell, du musst halt drüber diskutieren. Ich glaube, dieses Jahr wird sich sehr, sehr viel entwickeln, entscheiden, und ich hoffe, dass Deutschland nicht zu lange sich jetzt versperrt, keine Ahnung.
Wieso glaubst du, dass sich so viel dieses Jahr entscheiden wird?
Weil ich jetzt wirklich auch lange, keine Ahnung, drüber gesprochen habe, oftmals gemerkt habe, als ich vor 4 Jahren darüber gesprochen habe, so das Thema, lasst uns doch mit KI beschäftigen. So, wo ich mit, da war ich mit so einem Wunschgedanken, die Politik wird auf dich aufmerksam, lädt dich ein. Keine Ahnung, es ist ein wichtiges Thema, passiert. Und jetzt auf einmal, keine Ahnung, vielleicht auch ein mathematischer Hintergrund, so OpenAI ist nun mal eben jetzt gerade erst 5, 6 Jahre dran, und jetzt gerade, weiß ich nicht, vielleicht versuche ich es mal mathematisch zu visualisieren. Es ist jetzt interessant, dass du mich das jetzt fragst, ich kann es ja gar nicht genau, ist vielleicht auch ein Bauchgefühl, dass jetzt so viele Gelder drin sind. Und wieder so ein typisches Beispiel, als du vorhin gesagt hast, ich sag mal Asien und USA. In den USA sagen sich halt ganz viele, der Sam Altman, der Gründer von OpenAI, hat von Anfang an gesagt, ich habe kein Geschäftsmodell. Mhm. Aber KI ist ein Riesenthema. Mhm. Wie auch immer, wir werden schon dafür sorgen. Und die Gelder gehen rein. Und Bumsfaldra hast du, warum nicht hier in Deutschland? Ich finde das interessant, weil die Forschungsstudie machen wir ja zusammen mit der Hochschule der Medien in Stuttgart, aber auch mit einem Unternehmen, was aus dem KIT, aus einer Forschungsstudie entsprungen ist. Wir sind da oft in Heilbronn, und dort wird auch gerade viel zum Thema KI-Campus gemacht, weil wir müssen unser Know-how hier nutzen. Und das ist eben so ein Thema, aber da spielt halt Geld eben auch eine Rolle. Und das Gefühl, um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, jetzt sind die Möglichkeiten auch eben mit Zugang, Internet da, die Sachen trainieren, und deshalb glaube ich, dass dieses Jahr sich viel tut. Wenn Microsoft das Dingen in all ihre Produkte einführt, das ist nun mal eben, das hat ja Auswirkungen auf so viele Sachen, weil ich glaube, dass dieses Jahr eben KI auf einmal in so vielen Ebenen auf einmal möglich ist, dass Schüler und Studenten auf einmal die Möglichkeit haben, meine, wann hattest du die Möglichkeit, so mal eben damit zu spielen und so. Und das sagt eben Andrew Ng in seinem Talk, so Demokratisierung, jeder hat die Möglichkeit. So, und jetzt kommt dann halt die große Frage, wer macht was damit? Und da habe ich mit einem aus der Forschungsstudie auch drüber gesprochen, es war noch nie gut, wenn einige wenige, die alles in der Hand hatten, sondern es sollten möglichst viele Intelligentes damit machen. Und das ist irgendwie, ich will jetzt nicht zu philosophisch werden, deshalb ist es wieder eine Pflicht, dass wir den Ort Schule ja eben nutzen, das gut mit aufzunehmen und nicht Hilfe, Lehrerersatz, alles ist überflüssig. Nee, lass uns, und wie kriegen wir es hin? Ich weiß, keine Ahnung. Das ist so. Deshalb nehme ich das hier auf, teile es und will eher Positives bewirken, dass man Know-how-Menschen bündelt und trotzdem aber auch wieder nicht die Realität aus den Augen verliert. Was kann KI eben nicht? Und lass uns jetzt auch mal wieder, vielleicht auch wieder zurückzukommen, auch auf deine Doktorarbeit. Wir müssen halt jetzt uns ein Leben lang schon immer Wissen aneignen. Und Video wird wahrscheinlich noch eine Zeit lang eine Rolle spielen. Sag doch mal genau, worüber deine Doktorarbeit geht. Ganz exakt.
Also es fing an, also,
exakt, ne, wie möglich.
Es wechselt ja auch sozusagen, es fing an, tatsächlich auch mit dem Gedanken, KI zu nutzen. Deswegen finde ich das alles sehr, sehr witzig, weil wir haben damals gesagt, okay, wir entwickeln ein Programm und hatten so eine Codebasis von der TU Delft, wo es um Emotionsdetektion geht, ging mit Hilfe von Videodaten. Und das hat eigentlich auch, also wir haben das dann aufgesetzt, wir haben daraus ein Programm gemacht, was das Ganze zeitlich auflöst, was sozusagen guckt, wie verläuft das Ganze. Und die Idee war, wir analysieren, wie Leute Videos schauen. Es hat sich gezeigt, also ne, diese KI hat schon irgendwie funktioniert, das war so ein neuronales Netz, was einfach trainiert war mit sehr, sehr vielen Bildern, mit Emotionen, aber man hat nicht so starke Emotionen, wenn man sozusagen in einem Raum ist und irgendwie ein Video konsumiert. Deswegen das Ganze nicht funktioniert hat. Deswegen ist also, hat sich von diesem, ja, wie kann ich KI nutzen, das Lernen mit Videos zu optimieren, ist es ein bisschen geschiftet in Richtung einfach, welche Möglichkeiten habe ich, um den Lernerfolg beim Lernen mit Videos zu verbessern. Also insgesamt hat das einen sehr komplizierten englischen Titel, weil Doktorarbeiten irgendwie gibt es so Regeln, was da alles so am besten mit drinstehen soll. Aber genau das ist die Idee und wir nutzen jetzt so Sachen wie Eye-Tracking und sowas. Aber ich finde es sehr witzig, weil wie gesagt, also am Anfang war auch die Idee, ne, komm, da nehmen wir jetzt auch noch künstliche Intelligenz mit rein. Und da haben wir halt irgendwann gemerkt, naja, auch das kennt halt natürlich Grenzen. Mhm. So. Das ja, fand ich ganz witzig.
Ja, interessant. Und vielleicht, das fand ich jetzt interessant, ich wollte ja noch sagen, auch Thema Fehlerkultur. Ne? Wir haben ja schon einen Podcast produziert. Und dann frage ich, wo ist der denn? Ich sag so, ja, ist nicht alles so glatt gelaufen und nicht so, Jakob, können wir noch mal sprechen? Es ist.
Aber vielleicht ist er jetzt noch besser geworden.
Und das ja, nein, genau ich fand's wirklich, keine Ahnung, Karma ist ja ein starkes Wunderwerk, weil es wirklich, und wir haben, ich weiß nicht, vor 3 Monaten oder so aufgenommen oder was, 3?
Gefühlt war es schon noch ein bisschen.
Gefühlt war es 18 Jahre her. So, ne? Aber was sich in dieser kurzen Zeit getan hat, und das meine ich damit, ich will es jetzt gar nicht ChatGPT-Effekt nennen, aber. Plus, dass ich die Studie eingetütet habe, dass es jetzt auf einmal wieder Möglichkeiten gibt, dass wir vielleicht darüber nochmal sprechen. Wenn wir gleich off-camera nochmal kurz machen, hatte ich ja angedeutet, weil ich dieses Know-how von dir auch super interessant finde. Und ebenso, keine Ahnung, die Fehler auch anzunehmen. Und es passiert halt. Und ich glaube, da tun wir uns auch noch so schwer mit. Ja, was ist denn, wenn wir jetzt mal sagen, wir machen jetzt mal einen Monat nicht nach Lehrplan, sondern wir sind mal. Muss ja jetzt nicht jeden Tag nicht nach Lehrplan sein, aber vielleicht einmal die Woche einen freien Tag und da machen wir den ganzen Tag ChatGPT testen, Jakob einladen an die Schule, Erklärvideos erstellen, Videos erstellen, Mechaniken nutzen, in die Tiefe gehen, drüber nachzudenken, was brauchen wir wirklich jetzt in der nächsten Zeit. Und ich glaube, das finde ich jetzt interessant, warum ich jetzt irgendwie das noch besser finde, dass wir es jetzt nochmal aufgenommen haben, dass es jetzt rausgeht. Und ich wette mit dir, das meine ich mit diesem Jahr, dass wir am Ende des Jahres nochmal mit Speed so viele neue Erkenntnisse gewonnen haben werden. Und dann geht es mir darum, wie können wir denn so einen Ruck auch in der Gesellschaft voranbringen, um sich damit zu beschäftigen. Keine Ahnung, also das. Wir hatten ja über verschiedene Sachen auch beim letzten Mal, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich will den Namen gar nicht sagen, aber da habe ich, du lustigerweise heute auch mit einer Stiftung drüber gesprochen. Da war der Titel allerdings so ein Höhle der Löwen für Education-Umsetzungen.
Ja, ja, ja.
Dass wir sagen, wir haben hier in Deutschland ein Geldproblem, und zwar, dass das Geldproblem ankommt an Umsetzern. Und Umsetzer können Lehrkräfte sein, können aber auch Institutionen, Organisationen sein. Es war ein Bericht von einer Coding for Kids-Initiative, die jetzt wahrscheinlich aufhören muss, weil sie am Anfang noch gefördert war, die Förderung aber aufhört und jetzt nicht an Gelder kommt. Ich denke mir, das Land hat ja jetzt nicht wenig Geld, wir haben tolle, und jetzt, wie kannst du es hinbekommen, dass, weißt du, Gelder ankommen, auch so zum Beispiel, es wäre doch total toll, alleine wenn Jakob, und da soll er doch gerne Geld für kriegen, weil es ja mehr, irgendwo muss er ja auch von leben, dass man sagt, wir wollen jetzt zum Beispiel so einen Jakob, weiß ich nicht, an 20 Mal an der Schule, an einer Uni als Vortragenden haben. So würde ich direkt sagen, Geld lockern. Eine Lehrkraft sagt sich, ich will mir jetzt nicht ein tolles Auto kaufen für 50.000 Euro, aber 50 Seiten Medienkompetenzplan schreiben für eine KI-Entwicklung in unserer Schule in Düsseldorf. Nee, aber ein One-Pager, dass er, und jetzt Thema Vertrauen, er ist seit 10 Jahren in der Schule, er hat eine tolle Möglichkeit. Warum kriegt der nicht seine 50.000, sondern muss um 34,22 Euro? Und da habe ich heute drüber gesprochen, Gelder schneller an Menschen, Institutionen, Organisationen kommen zu lassen. Und
Bürokratie ist Pain. Also, aber ich glaube, das ist in allen Lebenslagen so. Das ist ein riesengroßes Problem. Ja, wie man das, also ich meine, irgendwo ist es, man braucht natürlich Regulierung, man kann nicht einfach nur Geld ausschütten, aber ich glaube, dass man hingeht und nochmal schaut, wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich auf der einen Seite vielleicht Bürokratie einspare, irgendwelche Umwege einspare, und das, was ich einspare allein, wenn ich das nutzen würde, um dafür zu sorgen, dass damit zum Beispiel sinnvolle Lernprojekte unterstützt werden. Das wäre total
gut. Jetzt können wir das Wort nochmal sagen, wir hatten Deutschland sucht den Tutor-Star. Ja. Was ich aber positiver wiederum, positiv meine, du suchst, ich glaube, da sind ganz viele.
Ja.
Das wäre, glaube ich, also das ist jetzt aber eine Hypothese. Mhm. Ich glaube, das sind ganz viele Lehrkräfte, die wollen wirklich sich von mir aus auch in Videoform präsentieren. Und die sagen sich auch jetzt teilweise, oh nee, ich hatte Bob Blume im Podcast. Ich gucke jetzt mal, ob, ich glaube, seiner kommt zuerst raus, dann verlinke ich den, der auch sagte, er hat viele Rückmeldungen, wo sich viele nicht trauen, weil sie dann immer noch gebasht wirklich werden, weil sie ja Videos machen. Das ist ja nein, das ist doch toll, biet es doch an. Und das rauszukitzeln, da eine Show zu machen oder Höhle der Löwen für tolle Menschen und Organisationen, fände ich auch toll. Da wäre doch mega, da Geldgeber für zu finden. Da müssen wir nicht warten, ob die Politik irgendwie die Gelder, die sie dann nicht, die irgendwie verpuffen, dann doch ankommen.
Also irgendwie muss man auf jeden Fall das fördern. Also der Bereich Bildung ist einfach das Entscheidendste, was es gibt. Und ich finde persönlich ja immer, dass eigentlich der Staat das machen muss, weil ich finde, das ist so ein Problem in Deutschland auch, dass der sich gerne rauszieht. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Lösung dafür, weil ich habe es mal auch eine Zeit lang probiert, haben wir letztes Mal darüber gesprochen so, und ich fand es so unglaublich frustrierend so mit irgendwelchen Bildungs- und Digitalisierungsministerinnen, die dann sagt so, ja, nee, klar, das klingt irgendwie total gut, lass uns, und dann entwirfst du da was für die und hörst nie wieder was und dann denke ich mir auch so, ja, dann kann ich meine Zeit besser irgendwo anders.
Ja, deshalb würde ich halt lieber gerne umsetzen und du musst es mit der Wirtschaft machen, ne? Und deshalb sage ich mir immer so, ich will den Namen jetzt nicht wieder nennen von dem Creator, über den wir vorhin gesprochen haben, aber angenommen, du würdest jetzt auch, ich sage, auf einmal gehst du auf 100 Millionen User auf YouTube, ne? Auf einmal kommen Millionen von Euros im Monat rein. Jetzt hast du auf einmal einen Pott da, ne? Ich nenne jetzt mal einen Geldpott, wo du so richtig sagst, boah, was würdest du, sagen wir schon, ach, komm, mach mal einfach einen Wert, du hast jetzt auf einmal 100 Millionen im Pott. Mhm. Was würdest du damit machen? Also es ist jetzt eine sehr persönliche Frage.
Also ich würde den Content kreieren, auf den ich, also sozusagen, schon jetzt mache ich ja eigentlich mit den Einnahmen, die ich mache irgendwie auch Werbeplacement oder sowas. Mhm. Und damit finanziere ich wieder andere Dinge. Finanziere ich aufwendige Videos, die ich mir sonst nicht leisten kann. Mache teilweise Doku-Projekte, die sich sonst auch nicht richtig, also ne, die sich nicht lohnen. Ja. Und dann fair finanziert man das und so. Klar, das würde ich auf jeden Fall damit machen. Also irgendwie geilen Content machen. Und ich meine, ich mache das Ganze auf YouTube, das heißt, damit dann natürlich auch den Leuten kostenlos zur Verfügung stellen.
Ja.
So.
Ja. Ich glaube, ich würde mal einen 50-Millionen-Pot machen und das Wort habe ich heute auch wieder genannt, ich würde den Visions-Fonds nennen und der wird einfach zur Verfügung gestellt. Als erstes werden, weiß ich nicht, holst du dir ein paar Designer, Coder etc. rein und machst die Plattform so, dass du sagst, an diese Gelder kommt man einfacher und an diese Gelder sollen kommen, ich sage jetzt mal Lehrkräfte, du kannst ja schlank anfangen, einfach mal gucken, was dann passiert. Und dann kommt auf einmal, weil ich so viel Rückmeldungen habe von Lehrkräften, die sagen, es geht mir wirklich, es geht mir um 20.000 Euro Förderung für ein Jahr. Die kommen nicht ran und manche kommen nicht an 6.000 Euro. Und ich denke mir, was soll passieren? Ja, jetzt können auch 50.000 Lehrer das Geld abzapfen und alle holen, keine Ahnung, machen Party auf irgendwo. Glaube ich aber nicht. So, und das ist so, wo ich mir so denke, das habe ich heute noch gefragt, kriegen wir in Deutschland nicht so einen Pott mal hin, um den dann strömen zu lassen in die Content-Creator, Lehrkräfte, Institutionen? Also ist vielleicht, also ist jetzt vielleicht ein Zu...
Es gab doch mal diesen hier Digitalisierungstopf auch für Bildung. Ne, ich habe keine Ahnung, wie gesagt, es ist ein Thema, wo ich mich ganz, ganz weit von fernhalte, weil ich wirklich Bürokratie...
Nein, es muss da einer hergehen. Es muss wirklich so ein Elon hergehen und sagen, so von, obwohl das ja auch aberwitzig ist, was da für Werte rumgeistern, ne? Und dann wieder 100 Milliarden runter und rauf und etc. Aber dass du wirklich mal sagst, du hast wirklich viel und du erwirtschaftest ja nicht viel, weil du immer damit rumgeschmissen hast. Aber ich glaube, so ein Konsortium aus, ich habe keine Ahnung, Mäzenen, Stiftungen, die sagen, lass uns mal drüber nachdenken, dieses Geld zur Verfügung zu stellen, um Innovationen voranzutreiben. Und das geht. Wahrscheinlich.
Machen ja auch viele, ne? Also ich meine, du hast hier Bildungscampus Heilbronn, das ist, wird ja von der Dieter-Schwarz-Stiftung irgendwie finanziert, irre Gelder, die da reinfließen. Ja. Es gibt hier, hier hinter Life für Physik, wie heißt die Stiftung nochmal? Es ist, wie heißt die
nochmal? Wir hatten viele Stiftungsnamen, es sind ja auch viele Stiftungen unterwegs.
Ja,
aber,
und das ist,
also, aber offensichtlich, auch Stiftungen machen ja dann etwas, und, aber ich weiß nicht, irgendwas fehlt noch, ich weiß nicht, vielleicht müssen wir es auch besser, detaillierter beschreiben, dass man wirklich sagt, dann machst du halt eine Visions-Stiftung für Lehrkräfte. Fangen wir mal so an. Irgendwie so. Das ist wirklich so, weil ich glaube, da sind Das ist ein signifikanter Teil an Lehrkräften, die halt vom Fach kommen und immer pädagogische Ausbildung, das ist auch gut und das irgendwie kombiniert. Weiß ich nicht, war jetzt gesponnen. Also ich mache jetzt nach hinten raus, weil wir einfach super Punkte abgearbeitet haben. Gehe ich mal so ein bisschen ins Persönliche.
Ich finde es auch cool. Also ne, ich glaube auch, wir brauchen diese Innovation. Wir brauchen auch Leute, die darüber nachdenken, was kann man machen.
So. Nachdenken, Schritt eins und dann auch wirklich konkret umsetzen. Weil das wird schon wieder jetzt mit ChatGPT, ich will nicht wieder darauf zu sprechen kommen, aber dass wir mit unserem Know-how, und wir haben doch auch tolle Institutionen, dass wir sowas nicht, und weil sich hier keiner sagen würde, macht mal ein paar Jahre. Und das kann man nicht mit allem machen. Und es ist auch mal gesund, jetzt mal wieder durch die, was ja passiert ist, es gab ja jetzt aber mal so ein gesund Schrumpfen wieder der Ad-Tech-Branche, im Speziellen Education-Technology-Branche, aber auch der Tech-Branche, dass man auch nachhaltiger wirtschaften muss, aber in gewissen Teilen ein bisschen mutiger zu sein. Und das ist, da tun wir uns, glaube ich, immer noch schwer. Und das hat jetzt Auswirkungen eben auch auf den Bildungsbereich. Und da ist halt eben Tohuwabohu und keine Ahnung. Ich finde das eben bei dir spannend, weil du so in der Tiefe drin bist und auch aktiv eben gerade jetzt mit dem Fokus auf Science, deshalb habe ich gesagt Science-YouTuber, weil wenn wir in den Bereich Forschung gehen wollen, müssen wir natürlich auch Menschen hier im Land haben, die Bock haben auf Physik, Chemie, Mathematik etc. Und das geht halt eben über Content und keine Ahnung. Aber wie gesagt, mir fehlt noch so der große Ruck, weil das ist ein Geldproblem.
Ja, ich glaube, es ist ein Geldproblem und so ein Strukturproblem auch. Mhm. Weil, also da haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen, es gibt ja schon echt viele so Plattformen und jedes Land hat seine eigene Plattform, Bildungsplattform und so weiter und so fort. Und was da ja das Problem ist und wo ich glaube, das wäre ja schon ein Riesenschritt, wenn es eine Bildungsplattform gibt, wo all auch die finanziellen Mittel, die Strukturen und sowas zusammenfließen. Und dann kannst du da halt wirklich den kompletten Schulstoff einmal vernünftig aufarbeiten. Und zwar als Werkzeugkasten für Lehrkräfte, ohne irgendwelche dämlichen Anmeldegeschichten oder sowas. Weil das ist auch ein Riesending, dass also bei vielen solchen Systemen, die sind so unglaublich unfreundlich, benutzerunfreundlich, das ist Schrott. So, und ich glaube, da ist halt auch, also ne, ich glaube persönlich schon, dass es gibt schon auch viele coole Initiativen, es gibt auch schon viele Gelder, die irgendwie rumgehen. Das Problem ist halt, dass es nicht richtig gebündelt wird. Mhm. Und das ist so ein totales Strukturproblem in Deutschland. Mhm. Weil ich glaube, es gibt da durchaus, also in den USA gibt es ja massiv auch wirklich Plattformen, die dir anbieten, irgendwie zumindest einen Teil des Contents irgendwie for free zu nutzen, der sehr, sehr gut ist. Also Coursera gibt es ja auch super viele Kurse, die du, da kriegst du irgendwie nicht dieses Zertifikat, aber du kannst halt trotzdem da drauf lernen und das ist total geil. Und ich glaube, sowas könnte man in Deutschland eigentlich auch ganz gut machen. Mhm. Das Problem ist nur, dass es halt diese Plattform zerstückelt gibt auf 100 Einzelplattformen, weil es halt so viele Initiativen gibt, die sowas mal gestartet haben. Und das glaube ich auch, das ist auch diese Gefahr bei dem, also ich finde dein Vision-Job sehr gut. Ich glaube, man muss auch tatsächlich manchmal losziehen und so ein bisschen ohne direkt eine klare Antwort zu haben, mal schauen, was kann man denn damit machen und so. Aber ich glaube, was halt tatsächlich auch passieren muss, ist, dass man wirklich sehr forciert so guckt, was passiert, wie kann man es machen. Auch so ein bisschen, du hast die Fehlerkultur vorhin angesprochen, das wird halt in Deutschland auch, also es wird immer geschaut, wer hat den Fehler gemacht. Mhm. Es wird aber selten geschaut, was lernen wir denn jetzt daraus und wie machen wir es besser? Ja, sondern haben wir gesagt, naja, das funktioniert nicht. Wir geben jetzt der nächsten Person Geld und machen nochmal die gleiche Mikroplattform. Und es ist, also du merkst vielleicht, ich bin auch ultra frustriert bei diesem Thema. Also ich finde, es gibt wenig Dinge, die so frustrierend sind wie Bürokratie.
Jakob Potton wird morgen CEO von YouTube. Was würdest du was ändern? Wenn ja, was?
Definitiv, klar. Also ich meine, ist natürlich immer die Frage, wie viel Einfluss man dann wirklich hat. Aber ich finde, es gibt schon auch ein paar Entwicklungen, die ich nicht so geil finde. Also es gibt viele Dinge, die cool sind, diese ganze Möglichkeit überhaupt und diese Chance auch, was jetzt zum Beispiel Bildungsgerechtigkeit angeht, das finde ich super geil. Es gibt Dinge, die ich nicht so geil finde. Also ich finde zum Beispiel, gerade in letzter Zeit, sowas wie Clickbait wird immer mehr belohnt, was ich komisch finde, weil eine Zeit lang hatte ich das Gefühl, okay, es bewegt sich in eine Richtung, wo das ganz gut ist, weil Clickbait nicht mehr belohnt wird. Momentan ist es gefühlt so, dass je reißerischer ich irgendwie ein Thumbnail mache und Titel und sowas, dass das immer besser funktioniert. Und wenn ich dann schon so Sachen lese wie irgendwie kostenlose Energie, irre, und dieser Strompreis ist negativ, und ich denke mir so, was? Und das schlägt der Algorithmus anscheinend so oft vor, dass das hunderttausende Klicks hat, da denke ich mir so, irgendwas läuft doch hier falsch. Also wie, das ist ja eine Rückentwicklung, die er gemacht hat im Endeffekt. Das frustriert mich ein bisschen. Aber genau, sonst, ich glaube, was ich als CEO noch machen würde, ist, gerade für den Lernbereich, das habe ich auch schon mal vorgeschlagen, es wäre ganz geil, wenn die Tools integrieren und die Möglichkeit für Interaktion, also gerade dieses Interaktive, ein Quiz im Video, und bei der falschen Antwort springt man an die Erklärung davon, bei der richtigen Antwort geht es direkt weiter mit der nächsten Frage oder sowas. Sowas wäre, glaube ich, ganz geil, weil Interaktion halt massiv Lernerfolg treibt. Also da gibt es mittlerweile so viele Studien zu und auch so große Studien irgendwie. Hake hat, glaube ich, mal eine Studie mit 5.000 oder 6.000 Probanden gemacht. Das ist, also da gibt es echt viele Anzeichen für, dass das gut und smart wäre. Und YouTube selber sagt, naja, es ist ein bisschen zu kompliziert, das in diese große Plattform einzubauen. Vielleicht müsste man YouTube Learning oder sowas dafür noch schaffen, wo es dann diese Tools gibt, als Idee.
Hast du, machst du Twitter? Gar nicht.
Also ich hab einen Twitter-Account, ich nutze ihn sehr wenig. Ehrlich gesagt, ich finde auch Twitter ist immer, wenn ich darauf gehe, es ist sehr salty alles, und eigentlich lese ich nur, wie sich irgendwelche Leute gegenseitig
kritisieren. Schade eigentlich, weil es eigentlich schon von der Mechanik her eine gute Kraft hat. Jetzt ist natürlich viel passiert, auch was so passiert ist so, und ich finde es interessant, gibt es jetzt eine Chance, dass es irgendwie neu, ich sag mal, keine Ahnung, belebt wird? Wird es vielleicht mehr Videoeinbau geben?
Ich habe noch überlegt, Vines zurückzuholen, oder?
Genau, also genau, ja, für die. Oh Gott, was bist du? Du bist ein Jahrgang
93.
93, ich bin 81er Jahrgang. Wein, ja gut, Wein war ja so der Beginn, ne? So mit Videos.
Wein war eigentlich TikTok.
Ja, ne?
Was Instagram
war zu früh. Vielleicht war es zu früh, who knows?
Ich glaube, es war zu früh. Ehrlich gesagt habe ich auch nicht so richtig mitbekommen, wieso sie es damals eingestellt haben, weil eigentlich habe ich das Gefühl, dass es ja schon auch recht erfolgreich war.
Das waren halt Diskussionen, da hat auch Lex Friedman mit Mr. Beast drüber gesprochen. Was ist, er sagte halt, eigentlich ist halt YouTube schon immer noch ein das Tool für Video insgesamt, Mediaproduktion etc. Reels, TikTok, Instagram Reels, TikTok hin und her. Dann geht es aber dann darum, es besser einzubinden. Wo gehen dann Einnahmen her? Ne? Also bleibst du in der Plattform und guckst dir was an, oder wirst du zu YouTube rausgeschossen? Wird eine Ad eingeblendet, ja oder nein? Es ist verrückt, was da gerade passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass wirklich irgendwas mit Video-Feature kommt, was ich interessant fände bei Twitter.
Nee.
Ansonsten ist die Überlegung, siehst du noch ein weiteres Social, eine weitere Social-Plattform in den nächsten Jahren kommen? Gehen wir ein bisschen Glaskugel.
Ich glaube, jetzt,
jetzt gerade, wo jetzt auch noch YouTube Shorts, dann jetzt auch noch, und jetzt bist du schon wieder auf Reels, TikTok, Kurzformat, Shorts, so.
Ich meine, die kopieren sich ja auch alle gegen. Ich glaube, das ist auch tatsächlich, also es werden sicherlich noch mal neue Plattformen kommen. Es kam jetzt auch hier BeReal zum Beispiel.
Ich wollte gerade sagen, bist du auch bei BeReal?
Ich bin auch
BeReal. Ja, dann haben wir uns auch gar nicht connected.
Also doch, sind wir sogar.
Ja, sind wir.
Ich sehe immer deine okay. Bei mir muss man aber sagen, also ich habe, glaube ich, also ich habe 10 Leute oder sowas. Aber ich finde, also was man da halt sieht, das ist eine neue Social-Media-Plattform, ziemlich krasser Hype drum gewesen, innerhalb von, weiß nicht, einen Monat oder so, das hat das Instagram kopiert so, und auch andere so. Und ich glaube halt, das ist so ein bisschen das Problem. Also es werden immer mal wieder neue Plattformen kommen, aber die werden nicht lange überleben, weil wirklich, also
Jetzt haben wir schon welche, die, sag mal, von der Machtstellung her fast schon.
Ja, und die Hemmschwelle ist so gering geworden, oder? Also früher habe ich das Gefühl, war es noch so ein bisschen so, nee, wir machen nicht das Gleiche, nee. Mm. Und jetzt denkst du so, also ihr versucht nicht mal mehr zu verstecken, dass ihr einfach 1:1 die Tools von anderen
Leuten kopiert. TikTok hatte direkt TikTok Now als Klon, Insta hatte dann dieses Double-Feature drin.
Also ich glaube, ich wüsste nicht, was der Mehrwert von noch einer Plattform ist. Ich glaube persönlich, Twitch könnte irgendwie noch relevanter werden. So, weil
ich könnte mir vorstellen, ich könnte mir vorstellen, dass es ein Tool ist, und da bin ich gerade jetzt mit ins Board gestiegen, die heißen Wiser, und da geht es wirklich, das ist eigentlich eine Social-Plattform, da geht es rein Fokus wirklich um qualitativ hochwertige Inhalte und hochwertige Personen. Mhm. Das ist mal in a nutshell. Dass du sagst, Katzenvideos weg, Also wirklich alles weg und wirklich rein und gar nicht mal vielleicht zu sehr in die Tiefe, jetzt machen wir einen Mathekurs, sondern wirklich tolle Personen nachhaltig da in den Circle reinzukommen, in den Austausch zu kommen, auch Video mit Einbau. Das könnte, wo ich sage, okay, be real, mal gucken, was sie jetzt machen, machen sie auch ein Feed und etc. Aber ich hätte jetzt mal eins, wo ich wirklich weiß, hier geht es nicht darum, dass ich mich mit der halben Bettdecke, ich bin jetzt im Fernseher und dann wieder, ja, jetzt dürfen wir nur einmal posten und dann kommt doch wieder, sondern wirklich Leute, lass doch mal hier hochwertige Inhalte und keine Coursera Udemy-Plattform, sondern das als Social-Plattform. Den Gedankengang finde ich interessant.
So. Ja, das ist ja irgendwie so eine gesunde Mischung dann. Also ich glaube, Amazon Prime hatte das ja sogar schon. Es gab, also ich weiß auf jeden Fall, es gab so ein paar YouTube-Kanäle, die auch auf Prime erschienen sind. Da war ehrlich gesagt das Tool, glaube ich, immer, also die haben ja wirklich nicht so richtig gut raus, die Sachen zu kuratieren und sowas. Deswegen, ja, stimmt, also es ist irgendwie auch dann so ein logischer Schluss. Wir machen genau den Mittelweg zwischen Netflix und YouTube. Ich weiß nicht, wie sehr es sich dann am Ende für so eine Plattform rechnet und so, aber spannend wäre es. Also,
mal gucken, es bleibt spannend. Alright, ja, mega. Coole Inhalte. Ich werde es dann nochmal zusammenfassen. Ich werde die Links unten drunter packen. Diesmal werden wir zeitnah releasen. Ich guck in den Raum. Ja, geil. Wir sprechen gleich noch mal kurz Thema Studie Richtung Lernen mit Videos. Ich finde, da ist wirklich, das muss nichts. Manchmal sind es ja die Kleinigkeiten, die dann zu einer wirklichen Innovation führen. Und ich finde in diesem Bereich, ne, einfach nur banalerweise Videoplayer, was kann man machen, wie kann man es interaktiver machen? Das könnte eine Kleinigkeit sein, ein kleines Feature, wo du sagst, und das in der Umgebung, Werbung mal weggeblendet, Ablenkung, der Algorithmus, der dich dahin, sondern eher in die Richtung, ich fand den auch in Richtung, ja, jetzt bist du gerade bei Mathe, aber vielleicht, wie kommst du jetzt, nicht weil ich jetzt gerade für eine Prüfung druckbetankt nur das machen muss, wie kommst du, das hat auch, dich könnte ja auch der physikalische Zusammenhang, wo das interessiert, spannend und vielleicht kann ich dich für die Studie mitgewinnen. Ja, auf jeden Fall, meine Prognose, spannendes Jahr. Ich plane jetzt mal für Ende des Jahres unseren Teil 3, öffentlicherweise dann Teil 2 und freue mich, wenn wir weiterhin so coole Talks machen und who knows, vielleicht gemeinsam aus umsetzen. Vielen Dank für deine Zeit.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Und weiterhin natürlich viel Erfolg auf deinem Weg. Abschluss der Doktorarbeit und Produktion von einfach geilen Inhalten fürs Internet. Cool. Danke dir.
Ich hab's wieder.